Ja, das, was ich sagen möchte heute, das will ich unter zwei Bibelverse stellen. Die stehen in Jeremia 29, Vers 13 und 14, sind den Bibellesern wohl bekannt, war auch mal Jahreslosung vor x Jahren. Da steht, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Also ein Wort, das Gott suche, wenn wir Gott suchen, werden wir ihn finden. Und damit ist in diesem Fall nicht nur gemeint, dass wir ihn sozusagen am Anfang unseres Christseins, das ist sicher auch gemeint, wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen, sondern im Laufe unseres Christseins, wenn wir unterwegs sind, wenn wir durch Höhen oder vielleicht auch durch Tiefen gehen, Gott verspricht, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Wir haben in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, dass unser Leben vielleicht ein bisschen anders als manches in der Bibel, diese Person, die diese Texte geschrieben haben, sehr schnell, sehr rastlos geworden ist. Das ist ja der Titel des Buches. Unsere beruflichen Herausforderungen für die, die beruflich unterwegs sind, haben sich erhöht und man könnte da manches andere nennen und man kann sich fragen, wie geht denn das unter diesen Bedingungen, Gott zu suchen? Wie mache ich das in meinem Alltag? Wie kann ich ihn erleben und Erfahrungen mit ihm machen, wo mein Alltag sehr eng getaktet ist? Und ich will ein paar Gedanken dazu mit euch austauschen. Der erste ist, die Bibel benutzt mehrfach den Vergleich oder das Beispiel der Ernährung, wenn sie beschreibt, dass auch mein geistliches Leben, meine Gottesbeziehung Nahrung braucht. Also da wird vom Brot des Lebens gesprochen oder vom Wasser des Lebens. Oder die Worte Gottes werden als Honig bezeichnet. Mehrfach kommt auch ein kritisches Wort bei den Aposteln in den Briefen, wo es heißt, ich müsste euch eigentlich längst feste Speise geben können, aber ihr bekommt immer noch Milch, also nichts gegen Milch, aber hier wird gesagt, sozusagen, ihr seid in eurem Christsein irgendwie immer noch wie die Säuglinge, die man mit Milch füttern muss. Dabei müsstet ihr von der Zeit, die ihr hinter euch habt, eigentlich schon längst eine feste Speise haben. Also diese Beispiele und andere gibt es zuhauf. Und man kann sich fragen, wie sieht denn eigentlich eine gute geistliche Ernährung aus? Um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ich würde sagen, da gehören drei Dinge dazu. Da gehört Erkenntnis dazu, da gehört Erfahrung dazu und da gehört Tun, also die Praxis dazu. Erkenntnis, ich lerne etwas über den Glauben. Ich beginne vielleicht, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ich vertiefe mich immer mehr in biblisches Wort hinein. Die Bedeutung der Bibel wächst in meinem Leben und ich erkenne Stück für Stück immer mehr von dem, was sich sozusagen über Gott erschließen lässt. Das Zweite ist Erfahrung, denn das hilft mir, wenn ich die Bibel durchgelesen habe, aber nichts, aber auch gar nichts davon irgendwie jetzt in die Praxis hineinbringe. Erfahrung, das hat ganz viel mit Gebet zu tun. Also ich häufe nicht nur Wissen an, sondern nehme das mit in meine geistliche Praxis. Ich bitte Gott darum, dass er das lebendig macht, was ich vielleicht theoretisch versucht habe, mir zu erschließen. Und das Dritte, neben der Erkenntnis und der Erfahrung, ist das Tun. Also wer den Jakobusbrief im Neuen Testament liest, der wird feststellen, dass Jakobus in aller Deutlichkeit sagt, wenn dein Glaube keine Taten hat, dann kannst du ihn vergessen. Glaube, der sozusagen nicht in die Praxis hineinfindet, der ist nichts wert. Also Erkenntnis, Erfahrung und Tun, das ist sozusagen ausgewogene geistliche Ernährung. Und dabei gibt es auch immer Gefährdungen, wenn man die Erkenntnis überbetont, also was alles an dogmatischem Wissen sozusagen in uns hineingepresst werden kann. Wenn man die Erkenntnis überbetont, dann hat das möglicherweise eine trockene Rechtgläubigkeit zur Folge. Ich weiß ganz viel über den Glauben. Ich kann alles Mögliche an biblischen Texten zitieren, aber es bleibt irgendwie trocken und dröge. Wenn ich die Erfahrung überbetone und ständig erzähle von dem, was ich erlebt habe, das ist einerseits etwas Schönes, andererseits kann es dazu führen, dass meine Erfahrung zum Maß aller Dinge wird. Wenn Gott mich geheilt hat, weil für mich gebetet worden ist, dann kann es sozusagen die Gefährdung auslösen, dass ich so und auf andere Menschen, bei denen das nicht sofort in dieser Form passiert, Druck ausübe. Und die dritte Gefährdung, wenn ich das Tun überbetone, dann kann es dazu führen, dass ich zwar die sozusagen, ja, die soziale Tat oder diakonische Tat, was immer das ist, wichtiger als die Gottesbeziehung wird. Also wie ernährst du dich geistlich? Und über diese Frage lohnt sich nachzudenken. Und wie gesund ist das, was wir zu uns nehmen? Und wie regelmäßig ernähren wir uns? Unsere Lebensgestaltung, unsere Lebenssituation ist ja sehr unterschiedlich. Da gibt es Leute unter uns, die sind so mehr oder minder, können ihre Zeit 24 Stunden lang selbst bestimmen und selbst einteilen. Bei anderen, die merken allerspätestens, wenn sie kleine Kinder haben, dass es mit der Selbsteinteilung der Zeit vorbei ist. Die süßen Kleinen, die sorgen schon dafür, dass sie sehr früh des Morgens und über den Tag genügend Aufmerksamkeit bekommen. Und andere wieder, die beruflich unterwegs sind, der eine muss um 5 Uhr raus, um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. Bei anderen reicht 7.30 Uhr fürs Homeoffice oder wie auch immer. Will niemand zu nahe treten, aber die Unterschiede sind da schon sehr, sehr groß. Das sind äußere Unterschiede. Aber wir sind auch unterschiedliche Menschen. Und ich möchte bei der Frage, wie sieht denn deine geistliche Ernährung und Ernährung aus, noch etwas tiefer ansetzen. Zunächst aber noch ein zweiter Gedanke, weil der mir wichtig ist und ich wiederhole ein bisschen etwas vor dem, was vor Wochen Marlon einmal gesagt hat, zur Frage der Feiertagsheiligung, will da allerdings noch den einen oder anderen Aspekt betonen. Als ob Gott geahnt hätte, gibt er uns ein Gebot mit auf den Weg, dass wir nicht ständig unter Hochdruck leben sollen. Viele nehmen das Tempo ihres Alltags ja auch mit sozusagen in die Freizeit und hetzen von Erholung zu Erholung und weniger ist da oft mehr. Und immerhin, dieser Satz hat es unter die 10 zentralen Sätze des Gesetzes Gottes geschafft. Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Der 7. Tag, das ist ein Gestaltungsspielraum, den jeder von uns bekommt. Für die Christen ist der Sonntag, weil der Tag ist der Tag der Auferstehung ist. Und was ist überhaupt gemeint damit, diesen Feiertag zu heiligen? Wie sieht Sonntagsheiligung für Christen 2024 aus? Also wenn wir von Ehebrechen reden oder sogar jemanden zu töten, dann würden wir sagen, das sind Todsünden, das darf auf keinen Fall passieren. Bei der Sonntags- oder der Sabbatheiligung ist das schon, nehmen wir das nicht so furchtbar genau, obwohl es auch einer der zentralen 10 Sätze ist, das ist dann eher ein Kavaliersdelikt. Also wie kann dieser Gestaltungsspielraum aussehen? Ich will da gar nicht allzu viel dazu sagen, nur deutlich machen, man kann sozusagen qualitativ fragen, wie viel freie Zeit habe ich. Man kann aber auch qualitativ fragen, wie ist meine freie Zeit beschaffen. Also nicht quantitativ, sondern qualitativ. Und Nichtstun ist noch nicht unbedingt Ruhe im Sinne des biblischen Gebotes. Das Sabbatgebot wird in 2. Mose mit der Schöpfung begründet. Der Sabbat ist eine Wohltat Gottes für den Menschen. Es ist auch ein Stück eine soziale Schutzeinrichtung für den Menschen. Der Mensch ist keine Arbeitsmaschine. Und im 5. Mose 5 kann man sich gut merken, die Gebote stehen 2. Mose 20, 5. Mose 5. Da wird an die großen Taten Gottes erinnert. Und das ist sozusagen die inhaltliche Begründung, weshalb du den Sabbat brauchst, dass du dir die großen Taten Gottes bewusst machst. Wie gesagt, wir feiern den ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung. Und der Plinius, ein römischer Gouverneur, um die Jahrhundertwende vom 1. zum 2. Jahrhundert, also vor fast 2000 Jahren, der hat an einen berühmt gewordenen Antwortbrief an den Kaiser Trajan geschrieben, der wissen wollte, was Christen denn überhaupt seien. Und er schreibt, Leute sind es, die regelmäßig an einem bestimmten Tag zusammenkommen, Christus die Ehre geben und dann wieder nach Hause gehen. Also der Sonntagsgottesdienst war offensichtlich damals schon ein zentrales Zeichen, was die Christen ausmachte. Sie kamen zusammen, um Gott zu ehren. Was ergibt sich also heute für Sonntagsgestaltung? Wie können wir dieses Gebot befolgen? Wie sieht die Gestaltung, jemand hat die 10 Gebote mal als die 10 großen Freiheiten bezeichnet, wie sieht die Gestaltung dieser großen Freiheit aus? Es gibt einen interessanten Aspekt, der mir nochmal bewusst geworden ist. Im Israel ist es ja so, oder nicht nur in Israel, der Sabbat beginnt nicht am Samstagmorgen, sondern er beginnt am Freitagabend bei Sonnenuntergang. Also wenn man heute in Jerusalem ist zum Beispiel, was ja eine relativ religiöse Stadt ist, dann spürt man das förmlich, wie mit dem Sonnenuntergang am Freitag sozusagen Ruhe einkehrt. Öffentliche Busse nicht mehr fahren und man spürt das, Geschäfte schließen rechtzeitig, was ja sonst in diesen Ländern bis spät abends ist das offen. Und ich habe mir nochmal überlegt, habe gedacht, warum ist das eigentlich so? Heute ist es ja so, wenn es dunkel ist, dann wir können durch Elektrizität die Nacht zum Tag machen. Aber in biblischen Zeiten war es ja eher so, wenn es dunkel wurde, dann wurde es dunkel. Dann bist du ins Bett gegangen und bist sehr früh mit der Morgendämmerung wieder aufgestanden. Will Gott etwas den Menschen damit sagen, dass er sagt, der Tag, der für mich da ist, der beginnt, indem du schlafen gehst? Den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Ich gehe schlafen und so beginnt mein Tag für Gott. Ist so eine witzige Idee eigentlich. Also so diese totale Ruhe, die mir deutlich zu machen, es ist nicht mein Ding. Ich muss nicht das irgendwie für mich alles schaffen, sondern Gott hat alles unter Kontrolle. Seinen Leuten schenkt er es im Schlaf. Gott schenkt uns nicht nur die Arbeit, die gibt er auch und die war schon Teil des Paradieses, sondern er schickt uns sozusagen auch ins Bett und sagt, du hast noch genug Zeit für deine Hobbys und für Abhängen und was nicht alles. Nutz diese Zeit, indem du zur Ruhe findest. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also interessant, dass der Ruhetag Gottes mit einer absoluten Ruhe seitens des Menschen beginnt. Dritter Gedanke, ich hatte vorhin gefragt, wie sieht eigentlich gesunde geistliche Ernährung aus? Und ich glaube, da möchte ich jetzt noch etwas tiefer ansetzen und sagen, wir sind als Menschen unterschiedliche Typen. Wer sich mal mit Typologie beschäftigt hat, der weiß, der eine ist eher aufgabenorientiert, der andere ist eher menschenorientiert, der eine ist eher zugewandt, der andere ist eher in sich gekehrt und so weiter und so. Differenziert die Typologie uns als sehr unterschiedliche Menschen. Und das ist zum Beispiel Teil jedes Eheseminars, dass man versucht, den beiden, die da verheiratet sind, klarzumachen, ihr seid unterschiedliche Typen. Das, was euch aneinander fasziniert, ist wunderbar. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen euch, die sich vermutlich nicht ändern werden, weil sie in eurem Typus angelegt sind. Ihr müsst lernen, Ja zu sagen dazu. Und dass wir unterschiedliche Typen sind und Gott uns offensichtlich so gemacht hat, das hat auch Auswirkungen, wie wir Gott suchen, wie wir ihn erleben, wie wir ihm nahe sind. Ein bisschen kollidiert das, was ich sage, mit dem Praxistipp des Buches oder dem Praxiskapitel des Buches, das ich eigentlich zur Aufgabe bekommen habe. Und ich habe zu Clemens gesagt, da ist viel Gutes drin, aber ein bisschen sehe ich es auch anders und ich will euch das nochmal sagen, was ich da anders sehe. Ich glaube, da sind viele interessante Praxistipps drin und die können uns helfen, sozusagen in die Stille und zur Ruhe vor Gott zu finden. Aber es gibt ein Buch, was mich mal sehr beeindruckt hat. Ich habe das hier und da in einer Predigt auch mal erwähnt. Das heißt im Englischen Pathways to God, Pfade, Wege zu Gott. Und da wird beschrieben, ich glaube, es heißt 9 Pathways to God, 9 Wege zu Gott. Da wird beschrieben, dass Menschen, die Gott suchen, das auf unterschiedliche Weise tun, ihrem Typus, ihrem Naturell, ihrer Persönlichkeit entsprechend. Also Gott suchen auf meine Weise, damit keine Missverständnisse aufkommen. Na klar, gibt es bestimmte Basics. Also wenn du glaubst, mit Gott leben und Gott suchen zu können, ohne je die Bibel aufzuschlagen und zu fragen, was sein Wort denn sagt, dann stimmt da irgendetwas nicht. Wenn du glaubst, Gott suchen und mit ihm leben zu können, ohne je mit ihm zu reden und Kommunikation mit ihm zu suchen, dann ist da auch irgendetwas schief. Also es gibt bestimmte Basics, die bleiben, aber unsere Unterschiedlichkeit führt auch zu einer typgemäßen Gottsuche. Was ist dein Weg? Was sind deine Wege? Und da will ich ein bisschen mit euch versuchen, die zu identifizieren und einige Wege beschreiben. Das wird jetzt nie so ein reiner, so bin ich und nicht anders, da gibt es auch Mischtypen und so weiter. Aber versucht euch mal hineinzudenken und ich werde nach dieser Beschreibung euch fragen, ohne dass ihr antworten müsst, was für ein Typ ihr denn seid. Da ist der beziehungsorientierte Weg, Gott zu suchen. Beziehungsorientiert, das heißt, ich brauche in meinem Christsein Gemeinschaft. Ich spüre, wie mein geistliches Wachstum förmlich von guten Beziehungen zu anderen abhängig ist. Gottes Gegenwart erlebe ich durch intensive oder im Rahmen von intensiven Beziehungen zu anderen Menschen. Auch Gebet wird vielleicht, so wie ich es fühle, in der Gemeinschaft sehr viel intensiver erlebt. Meine Kleingruppe, davon war vorhin schon zur Rede, meine Connect-Gruppe ist mir super wichtig. Aber darüber hinaus achte ich auf gute und vielleicht auch sehr intensive Zweierbeziehungen. Ich, wenn ich so ein Typ bin, gehe ein, wenn ich auf mich allein gestellt bin. Also wenn ich ein Buch schreiben müsste, dann würde das vielleicht heißen Gemeinschaft als Herzschlag des Glaubens. Und es gibt immer auch biblische Beispiele, vielleicht wäre Petrus so ein Typ, der immer vorne ran war, der immer geredet hat, der sozusagen Beziehung und Kommunikation mit seinen Mitleuten gesucht hat. Wann fühlt sich jemand, der diesen beziehungsorientierten Weg der Gottsuche geht, Gott nah? Ich glaube dann, wenn andere Menschen da sind, wenn ich mich über Glauben austauschen kann, wenn ich mit Menschen beten kann, wenn ich ja einfach mit ihnen unterwegs bin und wir sozusagen von Herz zu Herz irgendwie etwas näher zueinander rücken. Und ich glaube, wer so gestrickt ist, der hilft dem Rest der Christenheit, der nicht so gestrickt ist, deutlich zu machen, wir brauchen Gemeinschaft, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Das Bild vom Leib Christi, vom Haus der lebendigen Steine und so weiter macht deutlich, du bist nicht alleine, du brauchst den anderen. Und ich glaube, wenn du so gewickelt bist und diesen beziehungsorientierten Weg sucht, dann investiere da rein. Investiere in gute Beziehungen. Such dir Menschen, mit denen du zusammen unterwegs bist. Das wird sozusagen die Beziehung zu Gott stärken, indem du mit Menschen Beziehungen suchst. Der zweite, ich nenne ihn mal den intellektuellen Weg, habe hinterher noch mal gedacht, ich hätte es vielleicht eher den durchdenkenden Weg nennen sollen. Also intellektuell hier ist nicht gemeint, du musst ein IQ von 140 haben, sonst passt das nicht, sondern gemeint ist schlicht, für dich ist wichtig, Glaubensfragen zu durchdenken. Vielleicht bist du ein bisschen kritisch gegen so ganz erfahrungsorientierte Christen, sondern sagst, wir müssen das doch durchdenken, das muss alles irgendwie eine Begründung haben. Und wenn ich so gestrickt bin, nicht intellektuell und denkend überzeugt bin, dann bin ich vielleicht ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass als biblisches Beispiel Paulus eine ganze Menge davon hatte. Petrus, der ja eher menschenorientiert vielleicht war, der sagt und schreibt es in seinem Brief und für die nächsten 2000 Jahre steht es da, seine Briefe, nämlich die von Paulus, sind manchmal schwer zu verstehen. Also der war offensichtlich an der Stelle nicht bereit, allzu weit zu denken. Aber wer die Paulusbriefe liebt, der spürt, da ist jemand, der sozusagen Glaube wirklich durchdenkt. Wer den Römerbrief von Anfang bis Ende liest, ist ein Meisterwerk der Theologie, wo versucht wird, die Dinge zusammenzubringen. Wer so gestrickt ist, der fühlt sich Gott dann am nächsten, wenn er etwas Neues über ihn lernen kann, was vielleicht vorher unklar war. Mein Intellekt, mein Verstand muss angeregt werden. Mir ist wichtig, dass ich weiß, was ich glaube. Und das frustriert mich, wenn vielleicht in einer Gemeinde, in der ich bin, allzu viel auf Gefühle Wert gelegt wird und Erfahrung so im Zentrum steht. Ich brauche auch Wissen. Es ist viel wichtiger, dass ich den christlichen Glaubens verstehe und durchdenke und Antwort auf Fragen finde. Also wenn über Wahrheit gesprochen wird, dann regt mich das an. Und ich kann stundenlang mit Menschen diskutieren über Glaubensinhalte und mich in theologische Literatur vielleicht hinein vertiefen. Und wenn ich ein paar Euros übrig habe, dann kaufe ich mir ein gutes Buch und investiere nicht in Streaming, Musikdienste oder was auch immer. Also, wann fühlt sich eine Person, die so gestrickt ist, Gott besonders nah? Ich glaube dann, wenn wir uns hinein vertiefen in biblische Inhalte, in theologische Inhalte, wenn man darüber nachdenkt, wenn man tiefer sind und diese Leute helfen, den anderen zu verstehen, Glaube ist nicht nur eine Summe von guten Gefühlen, sondern da sind ja Fakten und Basics, auf die es zu verstehen gilt. Und wer so gewickelt ist, denkend, intellektuell gewickelt ist, der wird einen Raum brauchen, um ja alleine oder auch mit anderen intensiv über geistliche Fragen zu diskutieren und versuchen, Dinge tiefer zu verstehen. Der dritte Weg ist ein dienender Weg. Das sind Menschen, die sind zutiefst Praktiker und die fühlen sich dann Gott nahe, wenn sie in irgendeiner Form anderen Menschen dienen können. Sei das ganz praktisch in handwerklichen Zusammenhängen, was weiß ich, Zimmer tapezieren oder bei alten Leuten unterstützen oder bei Kranken am Bett sitzen oder. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die man hier nennen könnte. Und die werden vielleicht gar nicht richtig verstehen, dass andere Christen viel Zeit mit Singen verbringen, während auch so viele Möglichkeiten der praktischen Hilfe nötig sind. Also lieber dem kranken Nachbarn eine warme Mahlzeit bringen oder in der Flüchtlingsfamilie bei der Behördenkommunikation helfen, als irgendwelchen, was weiß ich, zu tun. Menschen, die so gestrickt sind, haben einen Blick dafür, wo Not am Mann oder an der Frau ist. Und wenn die ein Buch schreiben würden, was sie vermutlich nicht tun werden, dann hätte das vielleicht den Titel 99 Wege zur Nachbarschaftshilfe oder so ähnlich. Also lieber jemanden gesund pflegen und eine Familie bei der Wohnungsrenovierung unterstützen, als eine Kleingruppe zu leiten. Also ihr versteht, was ich meine, ne? Wann fühlen sich diese Leute Gott besonders nah? Ja, wenn sie praktisch anderen Menschen dienen können, wenn sie ihre praktischen Fähigkeiten und ihr Know-how einsetzen können, dass es anderen Leuten in irgendeiner Form zur Hilfe wird. Und diese Leute helfen all den anderen, die mit anderen Fragen beschäftigt sind, dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich will sozusagen, will mir das immer wieder sagen lassen, dass Glaube praktisch werden muss. Der vierte Weg ist ein kontemplativer Weg. Kontemplation heißt, ich bin für mich, ich bin in mich gekehrt, ich lebe im gewissen Sinne oder suche solche Phasen der Zurückgezogensein. Und diese Leute, die das brauchen, um Gott zu begegnen, die hassen gefüllte Terminkalender und können vielleicht aktive Menschen schwer verstehen, denn in der Gegenwart Gottes zu sein, ist für sie völlig genug. Und das sind vielleicht auch manchmal Leute, die so ein bisschen neben der Gemeinde innerlich oder vielleicht auch äußerlich leben. Und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, so heißt es im Neuen Testament, war vielleicht so ein Typ, der Kontemplation suchte. Menschen, die darin leben, die fühlen sich Gott am nächsten, wenn Gott sozusagen ihr Herz anrührt und ihnen sagt, dass er sie liebt. Wenn er ihnen das Gefühl vermittelt, sie sind sozusagen bester Freund oder beste Freundin. Das sind Menschen, die lieber allein sind mit Gott, versunken sozusagen in die Betrachtung seines Wesens, seiner Liebe zu mir. Und die schwierigsten Zeiten des Glaubens sind für diese Leute die, wo man die Gegenwart Gottes irgendwie nicht spürt. Für sie ist es unglaublich wichtig, jeden Tag ausreichend Zeit zu haben, um einfach nur die Stille zu suchen und vor Gott zu sein, seine Gegenwart zu erleben. Und sie werden daran arbeiten müssen, dass ihr Alltag dieses Freiräume, diesen Gestaltungsspielraum schafft. Und Menschen, die auf diese Weise Gott begegnen, werden gut daran tun, das immer wieder in ihren Alltag zu integrieren, damit sie wirklich Gottes Gegenwart erleben. Der fünfte, ich nenne ihn mal den aktivistischen Weg, das sind Menschen, die brauchen Herausforderungen. Die fühlen sich Gott am nächsten, wenn es, was weiß ich, viele Termine gibt, wenn es Probleme zu lösen gibt. Terminkalender, die voll sind, sind kein Problem, sondern sind eher motivierende Herausforderungen. Und die sind vielleicht eher frustriert, wenn sie andere Christen erleben, die offensichtlich all das, was doch getan werden muss und was eigentlich bewerkstelligt werden muss, gar nicht so richtig wahrnehmen. Diese Leute fühlen sich Gott nah, wenn sie sozusagen in Action für ihn sind. Und sie lieben die Aktion, das ist für sie kein Opfer. Wer mal die Biografie von John Wesley, dem Gründer der methodistischen Kirche, gelesen hat, der wird sagen, ja, das ist so ein Typ, der wirklich aktivistisch unterwegs war. Und wer so gestrickt ist, der wird sich sozusagen Beschäftigung suchen und wird immer wieder Herausforderungen in dieser Weise annehmen. Petrus, den ich schon mal erwähnt habe, der hatte wohl auch eine ganze Menge davon, aber auch vielleicht ein Mann wie Paulus. Der sechste Weg ist der kreative Weg, die Schöpfung genießen. Also wer von euch die Psalmen liest, der wird feststellen, es gibt eine ganze Reihe Psalmen, die sozusagen die Faszination über die Schöpfung Gottes ausdrücken. Ich fühle mich Gott dann am nächsten, wenn ich so gestrickt bin, wenn ich von all dem und direkt umgeben bin, was er gemacht hat, ob das Berge oder Wälder oder Meer oder was auch immer sind, und ich fühle mich von ihm abgeschnitten, wenn sozusagen der Beton der Großstadt in irgendeiner Form nur im Fokus ist. Also lieber Gott in einer ruhigen Stunde in der Natur loben und ehren, als vielleicht mit vielen Menschen zusammen. Es ist für Menschen, die so gestrickt sind, bewegend, die Schönheit Gottes in der Natur zu entdecken. Und wie gesagt, wer Psalmen liest, der wird feststellen, da gab es auch solche Menschen. Und der hier letzte und siebte Weg ist der Anbetungsweg. Anbetung habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, weil jeder, der sich mit Anbetung beschäftigt, weiß, es ist wahrlich nicht eine Sache des Gottesdienstes von 20 oder 30 Minuten, wo wir sagen, jetzt kommt die Anbetungszeit, sondern für Christen ist Anbetung ein ganzes Leben. Aber hier geht es vor allen Dingen darum, und auch wieder da die Psalmen, die sagen, singt dem Herrn ein neues Lied, Musik, Kunst als ein besonderer Weg, Gott zu anbeten und ihm seine Liebe auszudrücken. Wer so gestrickt ist, der liebt die Emotion, die damit verbunden ist, und er wird gerade in den Psalmen bei David und bei anderen viele Aussagen finden, die ihm zutiefst aus dem Herzen gesprochen sind. Gott und seine Liebe zu feiern ist die intensivste Form der Anbetung, und Gott ihm zu folgen ist im gewissen Sinne aufregend, und wir ehren und preisen ihn dafür. Ihn feiern und Freude, das löst bei mir positive Gefühle aus. Und dann wird man sich entsprechend eben investieren, und ob ich im Auto unterwegs bin oder sonst wie, ist die Musik ein ganz wesentlicher Teil, Gott zu ehren und ihm zu begegnen. Und diese Leute, ist klar, die fühlen sich dann Gott besonders nah, wenn sie Freiräume dafür schaffen, in ihrem Alltag das leben zu können, und sie helfen den anderen, die vielleicht nicht so gestrickt sind, zu verstehen, Gottes Liebe zu feiern, ihn groß zu machen, ihn zu ehren, ist ein wesentlicher Teil von Christsein. Also, man könnte vielleicht noch mehr Kategorien entwickeln, aber ich belasse es mal dabei. Was ich damit sagen will, wir sind gestartet mit Jeremia, Gott suchen, und wer ihn sucht, der wird ihn finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden von uns, ist den persönlichen Weg, der mir als geistlichem und menschlichem Typ in die geistliche Wiege hineingelegt ist, zu entdecken. Und mir den persönlichen Weg anzunehmen und das auszubilden und zu entwickeln, was Gott mir mitgegeben hat. Sicher kann ich auch die Gefährdung wahrnehmen, oder es gibt die bestimmten Basics, von denen ich vorhin schon sprach, Gebet, Bibel und so weiter. Aber ich glaube, dass jeder von uns dann besonders einen Weg aus dieser Rastlosigkeit herausfindet, wenn er sozusagen entdeckt, so hat Gott mich gemacht und so will ich ihn suchen. Und ich bin gut so, wie er mich gemacht hat. Der Kontemplative entdeckt, ich bin gut so. Der Aktivistische, der vielleicht vom Typus das Gegenteil ist, entdeckt, ich bin gut so. Und dass wir lernen, einander und auch uns selbst zu akzeptieren, dass ich so bin, wie Gott mich gemacht hat, und ich will auch gar nicht anders sein. Damit meine ich nicht, dass wir nichts zu lernen haben, sondern diesen geistlichen Typus entwickeln. Und ich glaube, wir sollten der Versuchung widerstehen, uns ständig mit anderen zu vergleichen, die etwas Bestimmtes an der Stelle vielleicht anders machen oder anders können, sondern wir sollten andere Wege anerkennen und positiv schätzen lernen und überlegen, was sie mir zu sagen haben, aber ich möchte sozusagen auf dem Weg gehen, den Gott für mich vorgesehen hat, und ihn in der Tiefe verstehen und so die geistliche Ernährung, das war ja die Fragestellung, voranbringen. Nun werdet ihr sagen, wenn ihr diese sieben Kategorien da seht, also ganz eindeutig ist das bei mir nicht. Ja klar, es gibt Mischtypen, da hat man von mehreren etwas. Aber ich meine jetzt nicht, wenn du die letzten 0,75% beim intellektuellen Typ entdeckst, dann mag es das so geben. Aber du wirst entdecken, was bin ich hauptsächlich? Wie hat Gott mich gestrickt sozusagen als geistlicher Typ, und wie kann ich ihm am besten begegnen in der Tiefe? Wie kann ich Erfahrungsräume für meinen Typ schaffen? Ich möchte euch eine kleine Übung zum Schluss vorschlagen. Das ist eigentlich keine Übung im eigentlichen Sinne, sondern möchte euch bitten, dass ihr für euch nochmal klärt, was liegt mir am nächsten von dem? Wie kann ich Gott suchen? Und was ist mein Weg, ihn tiefer zu verstehen und zu begegnen? Und ich werde für jeden dieser Typen jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und ich bitte die von euch, die sagen, ich bin der Typ sowieso, dass sie während dieses Gebets aufstehen. Spielregel, ihr steht maximal zweimal auf. Also zweimal darf man. Aber wenn man, wie gesagt, die letzten 0,75% noch irgendwo meint, entdeckt zu haben, deswegen braucht ihr nicht aufzustehen. Aber dass ihr euch dazu stellt, auch vor Gott stellt und sagt, ich brauche das so, du hast mich so gemacht und ich würde gern für euch beten und so einfach diese Übersicht sozusagen durchbeten. Und Gott sieht, wo, wenn und wo ihr steht und er wird euch segnen. Also, ich möchte beten und würde bitten, dass die aufstehen, die sich dem beziehungsorientierten Weg zuordnen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns geschaffen als Menschen, die ja nicht alleine unterwegs sein sollen, weder in ihrem bloßen Menschsein noch in ihrem Christsein. Du hast uns geschaffen als Menschen, die einander brauchen. Und du sagst uns schon in deinem Wort, dass wir so wie ein Organismus sind, wo wir nicht ohne einander auskommen. Und ich bitte dich für die Freunde, die jetzt vor dir stehen, einmal, dass sie dankbar sind dafür, dass du sie so gemacht hast. Dass sie entdecken, dass sie dadurch, dass sie so gestrickt sind, ein Segen sein können, auch für andere Menschen. Danke, dass sie uns alle, die jetzt eher sitzen, uns daran erinnern, dass wir einander brauchen und dass das ein Grundanliegen deines Wortes ist, deines Wortes ist, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und ich bitte, dass du sie segnest, dass sie Erfahrungsräume suchen und schaffen, dass du ihnen die gibst, dass sie wachsen können in ihrer Gottesbeziehung, dass du ihnen weiter Menschen an die Seite stellst, wo diese Beziehung wachsen kann und wo die Beziehung zu anderen gleichzeitig eine Vertiefung der Beziehung zu dir ist. Ich bitte dich darum, dass sie gut andere Leute verstehen, die ganz anders gestrickt sind als sie und dass wir so den Reichtum entdecken. Danke für die Menschen, die ja, in Beziehung leben und diese Beziehung suchen. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, immer tiefer mit Menschen verbunden zu sein, damit sie deine Güte erleben und erfahren. Amen. Jetzt kommt der Durchdenkende, also was hier intellektueller Weg heißt, wer sich dazu ordnet, den bitte ich aufzustehen. Und ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns graue Zellen gegeben hast, mit denen wir Dinge durchdenken können, mit denen wir unterwegs sind, damit wir Glaubensinhalte tiefer und besser verstehen. Und danke, dass du uns den Intellekt gegeben hast, damit wir Zusammenhänge begreifen. Und ich bitte dich für die Freunde, die vor dir aufgestanden sind, dass sie ja, dieses denkerische Erfassen deiner Größe und deiner Güte, deiner Liebe, dass das auch für andere Menschen zum Segen wird. Ich bitte dich, dass sie in der Weise, wie sie gestrickt sind, wirklich dir näher kommen und sich Erfahrungsräume freischaufeln, damit diese Nähe zu dir tiefer und inniger erlebt wird. Bitte hilfst du ihnen, dass sie in ihrer Gottesbeziehung wachsen, indem sie ja eben die Fragen, die uns dein Wort mitgibt, die Themen, die uns dein Wort mitgibt, durchdenken. Und ich bitte auch für sie um ein gutes Verstehen des anderen Typus, der vielleicht viel emotionaler angelegt ist, dass wir einander ergänzen, dass wir einander brauchen und dass du uns ja, hilfst, als Menschen, die denkerisch fixiert sind, deine Güte und Größe zu erfahren. Amen. Der dienende Weg. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danken wir dir, dass du uns Menschen gibst, die ja, dich besonders dadurch verehren und groß machen und deinen Namen ehren, dadurch, dass sie anderen Menschen dienen. Danke, dass du uns Menschen an die Seite stellst, bei denen nochmal deutlich wird, ohne dass der Glaube Taten und Früchte hat, ist er letztlich nichts wert. Und ich möchte dich für die Freunde bitten, die jetzt vor dir stehen, dass sie ja in den praktischen Zusammenhängen, in denen sie unterwegs sind, deine Güte und deine Liebe erfahren, dass Menschen, die du ihnen über den Weg schickst, durch sie gesegnet werden, dass sie einfach spüren, da sind Menschen, die ein offenes Auge haben, die ein offenes Herz haben, für die Kranken, für die Gefangenen, für die, die Hilfe brauchen, für Flüchtlinge, für wen auch immer, Herr, dass du Menschen besonders segnest an dieser Stelle. Segne diese Freunde, dass sie sich nicht überfordern, aber dass sie einfach dir dienen und dadurch auch anderen Menschen dienen können. Und schaff du ihnen Erfahrungsräume, wo sie ihre Gabe in gemäß der Kraft, die du ihnen gibst, zum Einsatz bringen können. Amen. Der kontemplative Weg, der die Stille sucht. Jesus, du selbst hast den Weg in die Stille gesucht, bist in der Nacht aufgestanden zum Gebet. Du hast Zeiten in der Wüste zugebracht, um dich zurüsten zu lassen. Und die Propheten des Alten Testaments und wer auch immer, das sind so viele Menschen, die diese Stille gebraucht haben, um ja, sich auf dich fokussieren zu können. Danke für die Freunde, die jetzt vor dir stehen. Danke dafür, dass sie ja, uns daran erinnern, dass wir nicht aus unserer Kraft leben, nicht mit unserer Power irgendetwas erreichen, sondern dass das Wesentliche, das Entscheidende von dir kommt. Und der Herr segne euch, dass ihr in der Stille ihm wirklich begegnet, dass ihr ja auch Segen sein könnt für andere durch diesen Hinweis, es braucht Stille und Ruhe vor Gott, um wirklich ihm nahe zu sein. Er segne euch, er schaffe euch Erfahrungsräume, dass das möglich ist, auch in einem manchmal durchaus gefüllten Alltag. Und wir bitten, dass ihr in eurer Gottesbeziehung wachsen könnt, dadurch, dass ihr in besonderer Weise die Stille vor ihm sucht. Amen. Kommen wir zum kreativen Weg der Schöpfung. Jesus, danke, dass wir ja, in allem, was du geschaffen hast, was du allmächtiger Gott geschaffen hast, deine Größe erkennen. Manche von uns haben besonders diesen Zugang, haben das Auge, das Herz dafür, dass deine Schöpfung im ganz Kleinen wie auch im Großen ein Ausweis deiner Herrlichkeit ist. Und wir bitten dich für die Freunde, die hier besonders einen Herzschlag spüren, dass sie ja, deine Größe dadurch, deine Liebe dadurch, deine Barmherzigkeit dadurch erkennen, dass du als der Schöpfer so viel Wunderbares um uns herum geschaffen hast. Und das beginnt mit den ganz kleinen Dingen unseres Alltags bis zu den großen, wahnsinnigen Dingen, die wir kaum erfassen können. Und du möchtest uns durch die Freunde erinnern, dass deine Größe erkennbar ist in der Natur, in allem, was uns umgibt, Herr, und uns ein Auge dafür geben, wie groß du bist. Und der Herr segne euch, dass ihr ja, seine Liebe, seine Güte, seine Barmherzigkeit dadurch erlebt und erfahrt, dass ihr die Genialität der Schöpfung ja, seht und in der Tiefe des Herzens als ein Reden Gottes zu euch versteht. Amen. Und schließlich der Anbetungsweg. Herr, es ist dein Wille, dass wir dich ehren und anbeten mit unserem ganzen Leben. Und dass das von Montag bis Sonntag, wir lernen dich zu anbeten und gleichzeitig ist die Musik, die Kunst ein besonderer Weg, dich zu ehren. Und schon David wusste das, wenn er seine Leute auffordert, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und ich möchte dich bitten für die Freunde, die jetzt vor dir stehen, dass sie Erfahrungsräume in ihrem Alltag suchen, dass dieser Weg dir besonders und in der Tiefe zu begegnen für sie so möglich wird und Freiräume, auch zeitliche Freiräume dafür da sind. Lass sie deine Güte, deine Größe erleben und erfahren und lass sie für uns eine Erinnerung sein, dass es darum nicht nur darum geht, irgendetwas zu verstehen oder was weiß ich zu tun, sondern dich als den Großen, als den Lebendigen, als den Gott der Schöpfung zu preisen unser ganzes Leben lang. Danke, Herr, dass wir ja in all dem deine Güte und Barmherzigkeit leben dürfen. Amen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch zugeordnet habt und das soll keine Schublade sein. Ich habe einen Aktivisten, oder habe ich mich vergessen? Oh, das tut mir leid. Okay, den Aktivisten habe ich vergessen, da wollte ich nämlich aufstehen, ich stehe aber schon. Okay, danke für die Erinnerung, das habe ich in meiner Liste nicht gesehen. Dann nochmal, also wer sich diesem aktivistischen Weg zuordnet und ich stehe da innerlich mit auf, der möge bitte aufstehen. Und dann bete ich dafür noch. Vielen Dank. Vater im Himmel, vielen Dank für Menschen, die ja, Herausforderungen annehmen, Herausforderungen auch von dir annehmen. Danke für Menschen, die sich ja, dir und deiner Größe, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit ja, verbunden wissen, dadurch, dass du ja, Probleme, Herausforderungen, vor die du sie stellst, mit ihrem Einsatz und mit ihrer Hilfe mit lösen möchtest. Danke für Menschen, die wie Paulus sozusagen das nächste Schiff besteigen und wohl wissend, dass eine ganze Menge Gefährdungen da sind, diesen Weg mitgehen. Danke für deinen Segen, der auf ihrem Leben liegt, und wir bitten, dass du ihnen hilfst, sich nicht zu überfordern, davon ja, nicht zu sozusagen ihre eigene Kraft in den Mittelpunkt zu rücken, sondern das aus deiner Kraft herauszutun. Aber segne sie auch in den Herausforderungen, die ihnen begegnen, und lass sie ein Segen sein für andere dadurch, dass sie sich von vielleicht Probleme annehmen, die vor denen andere wie vor einem Riesenberg stehen. Danke für deine Güte über dem Leben dieser Menschen. Amen.